Deezer Originals.
Du Nico, sag mal, was ist das schlechteste Konzert, was du jemals gesehen hast?
Boah, schwierige Frage. Doch, ich weiß es. Splash 2018. Der Auftritt von Moneyboy. Dazu muss man ja sagen, wenn man das Splash kennt, dann weiß man, man geht da hin und guckt sich Acts an, die man feiert, und man guckt Acts an, die man interessant findet. Und das war so ein Moment, dass er auf irgendeiner kleinen Nebenbühne auf dem großen Platz quasi ein Auftritt angekündigt war, ich glaube sogar als Secret, und also schon wirklich gefühlt das komplette Splash-Festival dahin gelaufen ist, um zu gucken, was er da macht. Und es dann so zu einer skurrilen Performance gekommen ist, die sehr an Kanye West klickt, seinen Laptop per Klinkekabel an den Soundanlage des Madison Square Garden an. Aber alles auf so einer irgendwie trashigen Variante, dass es bestimmtes Leute gibt, die das gefeiert haben, und ich bis heute auch nicht ganz sicher bin, ob er es vielleicht auch tot ernst gemeint hat, was er da gemacht hat. Aber da sind dann Momente, wo ich merke, ey, das hat nicht mehr viel mit Bühne und mit Konzert, so wie ich es liebe, zu tun. Da waren sehr viele Leute und es war dafür ganz schön schlecht, ja. Das ist das, was mir so als erstes jetzt gerade auffällt.
Und genau darüber sprechen wir heute im Rap ist Kampfsport Podcast. Live-Konzerte und was gut und schlecht daran im Rap ist und wie es funktioniert und wie nicht.
Rap ist Kampfsport, ein Deezer Originals Podcast mit Nico Backspin und Falk Schacht.
Ja, Nico, ich habe natürlich die Frage mit Absicht so ein bisschen in so eine Negation gezogen, weil ich glaube, wir in diesem Podcast tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Pole sind, was dieses Thema betrifft, weil ich nämlich, ich bezeichne mich als notorischen Live-Konzert-Hasser.
Mhm. Die Frage müsste ja jetzt sein, andersherum, ob du schon mal ein Konzert gesehen hast, das gut war.
Ja, habe ich definitiv. Ich bin eigentlich auch nicht in Wirklichkeit ein Live-Konzert-Hasser. Ich habe nur so über die letzten Jahrzehnte so viele schlechte Rap-Konzerte gesehen, die mich zu Tode gelangweilt haben, dass ich habe einen anderen Anspruch und der wird sehr selten im Rap erfüllt. Und viele Leute verstehen das nicht. Ich frage mich dann selber immer, ob die Leute die Konzerte wirklich alle brillant finden. Also deswegen mal jetzt andersrum die Einstiegsfrage gestellt: Was ist das beste Konzert, was du jemals gesehen hast, und was daran war gut?
Ich bin vor kurzem in meiner, oder immer wieder passiert das ehrlicherweise, werde ich in meiner Sonntagsfragerunde auch so nach genau diesen Dingen gefragt. Und das ist schon schwierig, weil auf der einen Seite, worum geht es dann eigentlich darum? Was macht ein Konzert super? Ist es der Sound? Ist es irgendwie, genau wie der jetzt im Hintergrund? Oder ist es vielleicht einfach nur das bloße Dasein von Persönlichkeiten? Ist es das Gesamterlebnis? Ist es alles so total, also subjektiv? Und ich glaube, am Ende, muss ich dann gestehen, war das beste Konzert, das ich je gesehen habe, das, was ich vor, ich glaube, einem oder anderthalb Jahren in New York erlebt habe. Da war ich für so ein Projekt, da ging es um so ein Spiel, bin ich eingeladen gewesen und hatte den Abend noch Zeit und bin so quasi, ich mache das immer so, wenn ich dann in so Städten bin, und dann gucke ich durch, was geht denn so in der Stadt. Und vornehmlich dann versuche ich, Fußballspiele zu gucken. In dem Fall gab es aber keine Sportveranstaltung an dem Abend in New York, und bin dann durch die Stadt getigert und habe zufällig ein Plakat gesehen von Drake and the Three Migos, die Tour, dass die zu der Zeit in New York war. Und dann bin ich online gegangen und habe gedacht, ich versuche nochmal eine Karte zu kaufen, und habe wirklich absurde $250 für ein Ticket bezahlt für den Mittelrang. Weil ich irgendwie so einen Trigger hatte und gedacht, ey, cool, Drake in den USA in so einer riesen Halle, das musst du mal gesehen haben. Weißt du, kennst du dieses Gefühl von, okay, da solltest du dabei sein. Ich konnte es dir nicht erklären, warum, aber da solltest du dabei sein. Und dann gehe ich in die Halle und gucke mir den ganzen Bums an. Und dann ist das, es war diese, kennst du diese Bühne von ihm, diese Wahnsinns-LED-Bühne, die wirklich einmal komplett einen Basketball-Court auffüllt, wo jedes Video, jedes Song ein anderes Video läuft, also Licht. Dann fliegt da der, was war das, Ferrari oder Lamborghini irgendwann noch durch die Halle und so. Also wirklich absolut absurd. Und es waren ja, wie viel, 25.000 passen im Madison Square Garden, glaube ich. Und alle, aber wirklich alle, waren textsicher. Und das von A bis Z. Das heißt, ich saß da 2 Stunden lang und habe 25.000 Menschen dabei zugesehen. Jungs wie Mädels, alt wie jung, wie sie Drake-Songs mitgerappt haben. Und dann war es so eine krasse Energie. Ich kriege jetzt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Aber es war so eine krasse Energie im Laden, wenn dann die Superheads gekommen sind, wie sie sich über der Pegel so hoch geschossen wurde. Absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, das ist das krasseste Konzert, was ich bisher gesehen habe, weil dieser Energiepegel insgesamt so krass war. Und ich glaube, das ist nämlich dann die Überleitung zu dir. Der Sound war gut, aber er war bestimmt nicht sehr gut. Und ich glaube, spätestens das, inklusive dem Gekreische der Nebenleute, hätte dich hart abgeturnt an dem Abend.
Ja, nee, glaube ich gar nicht. Nee? Das, was du beschreibst, klingt so, als hätte es mich auch unterhalten. Mein Problem, ich stelle immer wieder fest, dass es offensichtlich echt schwer nachzuvollziehen ist, was meine Problematik mit Live-Konzerten ist. Ich sag mal so, Drake und das, was du beschrieben hast, ist ja auch so obere Liga. Obere Liga im Sinne von auch Publikumsmengen und so. Da kommen nochmal ganz andere Probleme. Das Durchschnittskonzert, behaupte ich jetzt mal, ist irgendwas zwischen 200 und, sagen wir mal, 1000 Menschen. Und was ich da immer wieder feststelle, ist halt, du hast natürlich deine Bühne, auf der müssen diese Künstler agieren. Und wenn jetzt die Show, also das Visuelle bei einem Live-Konzert auf so einer Bühne aus nichts weiter besteht als einem Rapper, der sich mal von links nach rechts bewegt und was in sein Mikrofon spuckt und hinten hast du einen DJ, der irgendein Knöpfchen drückt, dann bin ich sehr schnell sehr gelangweilt. Weil was ist in dem Raum eigentlich existent? Du hast den Rapper, der das macht, was ich schon kenne, also vom Song, von den Songs her. Und wenn der sich nicht bewegt, kriege ich keinen zusätzlichen Input. Wenn es keine große Interaktion oder sonst was gibt, ich kriege keinen Zusatz. Das heißt, alles, was übrig ist in diesem Raum, ist das, was ich bereits kenne, in guter Qualität von dem Song halt, nur in schlechter. In schlechter deshalb, weil die Luft ist schlechter, der Sound ist schlechter und dass der sich nicht bewegt, langweilt mich noch zusätzlich. Was ich also brauche, damit ich so ein Konzert gut finde, ist entweder jemand, der total ein Duracell-Hase ist, der ADHS-mäßig nicht stehen bleibt und voll auf Strom ist und so, weil diese Energie, das ist genau das Stichwort, diese Energie durch sein Auftreten, das ist ja ein Auftritt, rüberbringt, weil die Musik alleine kenne ich schon und die Energie ist, wie gesagt, da eher schlechter, weil der Klang meist schlechter ist als in der Studioaufnahme. Das heißt, er muss mir einen Mehrwert bieten, mehr Energie. Und wenn das eine Trantüte ist oder das kann man ja auch mal fragen, was sind eigentlich Gründe, dass so viele Rap-Shows so langweilig sind? Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, dass man in Deutschland auch Angst hat. Angst hat, sich zu bewegen, Angst hat, sich zu tanzen. Ja, das ist dieses Steife, was mich so nervt.
Das hat sich aber über die Jahre ja schon so ein bisschen geändert. Ne? Also, es gibt ja schon wesentlich weniger Konzerte, wo nur der Arm in der Luft hin und her bewegt wird, sondern mittlerweile ist es ja schon viel mehr ein Party-Zusammenkommen von vielen wilden Leuten.
Ja, von wem haben wir das zu verdanken, dass Casper, Materia, also wir haben Positivbeispiele von Leuten, die zeigen, Alter, guck mal, das ist eine geile Live-Show, hier passiert das und es ist auch nicht uncool, eher im Gegenteil, das Publikum findet das geil und feiert einen dafür. Aber das ist, glaube ich, dieses Mood-Level, wo ich denke, dass das ein Grund sein könnte, ja?
Top 3 der krassesten Konzertmomente ist auch, dass ich mal auf dem Rock am Ring war. Ich habe damals die Band Chefboss begleitet, habe eine Tourbegleitung gemacht für die im Festival Sommer und bin mit denen 4 Tage mit Tourbus durch die Gegend gejuckelt. Und dann das war dem Zeitpunkt, wo ich glaube auch wetterkapriolentechnisch der Auftritt von Materia am Rock am Ring abgesagt werden musste. und der Rock am Park spielen sollte noch an dem Wochenende. Und aber Materia, auch so ein Kandidat ist, der dann sich irgendwie in den Kopf setzt, nee, ich bin der erste Künstler, der Rock am Ring und Rock am Park spielen, gleichzeitig spielen sollte oder könnte, nee, wie war's? Ich wäre der erste Künstler, der an einem Tag Rock am Ring und Rock am Park gleichzeitig spielt, also mache ich das. Und haben ja noch einen Flieger gebucht und so, damit sie dann zu dem Rock am Park Auftritt kommen und haben aber, ja, Rock im Park und haben aber diesen Auftritt Rock am Ring dann schon am frühen oder späten Nachmittag gemacht. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich war gerade mit Chefboss in so einem kleinen, in so einer kleinen Hütte da, wo die was auch gemacht haben, und dann höre ich aber so die ersten Töne und dachte, ey, krass, Materia? Oh, ja, stimmt, der ist ja heute jetzt hier, ne? Und bin dann, und das ist so, das ist die kleine lustige Randnotiz dabei, da standen halt schon bestimmt 50.000 Menschen vor der Bühne. Und ich bin halt immer rechts außen lang. Und dann hat glücklicherweise mein Name und mein Gesicht mir ein, zwei Türen geöffnet, sodass mich Security-Leute quasi erkannt haben und mich dann mit durchgeholt haben. Ich habe gefragt, ey, Digga, ich will da zur Bühne, wie komme ich da jetzt hin? Hat er, ja, hier, komm. Und hat mich quasi durch den Hintereingang an den Zäunen vorbei, und dann der Nächste hat einfach die Bühnentür aufgemacht für mich, und dann bin ich oben auf der Bühne gewesen und habe mir das Konzert angeguckt, also eher unverhofft. Und das war Wahnsinn, weil du kennst ihn, du kennst die Energie, jeder wird schon mal ein Materia-Konzert gesehen haben, und selbst wenn man die Musik vielleicht nicht besonders mag oder so, diese Energie, die der Typ es schafft, über sein Publikum rüber zu stülpen, ist der Wahnsinn. Und ich hab neben mir Security-Typen gehabt, der meinte, dem meinte ich so, sag mal, wie viele Leute sind das hier? Und dann meinte er so, ja, das sind bestimmt 50.000, 60.000 Menschen. Und ja, wie kommst du drauf? Ja, ich habe gerade Kontakt mit den anderen Bühnen gehabt. Es ist niemand vor den anderen Bühnen. Alle sind hier. Und dann hat er so bei Sachen wie, ich bin ein Materia-Girl, wenn dann auf einmal nicht wie bei einem Materia-Konzert so 100 Mädchen auf den Schultern liegen, sondern Tausende auf den Schultern von ihren Freunden sitzen und ich bin ein Materia-Girl rufen. Auch wieder Energie, nicht Sound, weil ich stand auf der Bühne, Sound war beschissen, aber der Blick in diese Masse war der Wahnsinn. So genau, lange Rede, aber jetzt bist du dran.
Das ist genau das, was mir fehlt im Deutschrap. Massiv. Ja. Nämlich diese Energieübertragung, also das, was du gerade erzählt hast, da muss ich automatisch an die Splash-Show von Busta Rhymes und natürlich einem der größten Hype-Man aller Zeiten nach Flavor Flav, Spliffstar, denken, weil die beiden einfach so ein krasses Energielevel rüberbringen und du sehen konntest, wie das Publikum wirklich wie, das war wie ein Meer. Und in dem waren so Wellen und diese Energie übertragen. Und dann ist mir der Sound auch scheißegal, weil ein Punkrock-Konzert kann die beste Erfahrung der Welt sein, obwohl der Sound komplett Moppelkotze ist. Weil das ist der Punkt. Ich brauche einen Künstler, der in der Lage ist, über die Musik, das ist für mich ein Live-Konzert, es muss über die Musik hinausgewachsen werden. Und zu viele Künstler schaffen das nicht. Warum auch immer, aber sie schaffen es für mich nicht. Und für andere ist das dann aber schon das beste Konzert der Welt, was sie je gesehen haben. Und ich glaube, und das hast du vorhin auch schon im Grunde ganz wunderbar gesagt, die Frage ist ja auch, was ist eigentlich diese Konzerterfahrung? Weil wenn ich auf ein Konzert gehe, meine Freunde treffe, fett saufe und irgendwer spielt noch da hinten auch musikmäßig und man guckt ein bisschen was zu, aber eigentlich ist es egal, dann kann das beste Konzert der Welt sein, aber nicht wegen den Leuten auf der Bühne, sondern wegen dem anderen Zeug drumherum. Und ich bin ja jemand, ich gehe dann tatsächlich zu einem Konzert und verlange, dass da was passiert, oder ich bin dort aus sozialen Gründen und treffe eben diese Menschen, dann ist aber eben das Konzert an sich nicht das Geile. Ich kann das halt trennen und deshalb bin ich da vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, bescheuert in meiner Bewertung. Vielleicht ist es auch wirklich nur das, aber eine gute Live-Show, ich will Zirkus fürs Auge.
Ja, ich glaube, da gehört aber auch noch ein kleines bisschen dazu, dass du ja nun mal auch in deinem Leben schon, oh, also guck mal, ich habe das mal ausgerechnet, ich war wahrscheinlich auf 100 Festivals in meinem Leben. Und dann kommen noch mal das X-fache an Konzerten dazu, die ich mir in meinem Leben angeguckt habe. Das heißt, auch das Level von überzeug mich mal davon, dass das hier gerade ein guter Abend ist, den du hier den Leuten präsentieren willst, das ist natürlich schon sehr hoch. Wenn du in deinem Leben
aber Moment, so schwer ist das nicht.
Doch, weil du schon sehr viel gesehen hast. Und der tatsächliche Peak, um ihn bei dir zu erreichen, da muss schon ordentlich was passieren. Das reicht ja, und das sind ja noch das andere Level, bei dem anderen vielleicht schon, wenn er einen guten Song hat und ich mit meinen besten Freundinnen oder meinen besten Freunden da hingehe und er spielt diesen Song und es ist ein bisschen voll und das reicht schon. Oder wir haben einfach die Fahrt mit der Regionalbahn in die große Stadt zum Konzert ist schon spannender und ist aufregender. Deswegen ist das alles vollkommen egal. Und wir haben den Künstler gesehen, immer aus nächster Nähe, den ich sonst immer nur gehört habe. Und das sind ja alles so Trigger-Elemente, die haben wir überhaupt gar nicht mehr.
Weißt du? Ja, nee. Das, ich kann das für mich nicht so übernehmen, 1:1, weil, guck mal, die Orsons. Die Orsons haben in völligen kleinen Kackclubs gespielt. Die hatten kein Budget, um jetzt irgendwie, weil ich sehe ja, dass Künstler das auch bemerken und die reagieren dann darauf. Und keine Ahnung, die holen sich dann für 100.000 Euro Licht so und sind dann stolz auf ihr Licht. Okay, für mich ist okay, ist ein Element, aber eigentlich heißt das nur, dass ich geblendet werde. Also ich sehe den Künstler weniger. Also ist tatsächlich schon passiert, dass das Licht, was so geil war, einfach nur wie so ein Flutlicht mitten in meine Augen war und ich konnte einfach gar nichts sehen, wenn der Lichtmann das hochgezogen hat. Das gab es auch schon alles. Aber die Orsons haben sich einfach aus ein paar Pappkartons und billigen Karnevalsperücken. Und das ist vielleicht tatsächlich die personifizierte Form von Zirkus fürs Auge. Mir geht es darum, dass wenn ich zu einem Konzert gehe, möchte ich einen Künstler sehen, der bereit ist, alles zu tun, was zusammen Freude bereitet. Das kann eben auch bedeuten, sich total zum Affen, zum Clown oder sonst was zu machen, aber dabei auch Spaß zu haben. Mir geht es nicht darum, dass er sich selbst verarschen soll, aber dieses, weißt du, was ich meine, dieses sich zu sehr selbst ernst nehmen und dabei aber eigentlich gar nichts abliefern, außer einfach stillstehen wie eine Litfaßsäule. Mhm. Das ist, und ich glaube, ich frage mich gerade halt, ob es tatsächlich mit diesem Selbstverständnis zu tun hat, weil nimm mal zum Beispiel James Brown. James Brown ist eine unfassbare Live-Maschine gewesen, wie der tanzt, wie der sich bewegt. Du guckst da die ganze Zeit zu und denkst, Alter, ist der krass. So. Und der braucht kein großes Licht, das ist egal, du kannst ihn irgendwo in die Mitte stellen und der ist halt einfach eine faszinierende Person, wie der redet, wie der geht, wie der tanzt. Und ich glaube, viele Künstler heute haben das nicht oder, und das ist der Punkt, der ich mich frage, trauen es sich nicht, das auszuleben. Weil auch das ist so ein Punkt, tanzen, sich bewegen, sich locker machen, ist, glaube ich, in Deutschland immer noch ein Problem. Mhm. Während in Amerika diejenigen, die sich locker machen können, die kreativ sind, die Spaß haben, das ist ja viel erfolgsgetriebener dort und die kriegen dann natürlich positives Feedback. Und dann ist das, glaube ich, viel normaler als hier.
Ja, du darfst ja nicht vergessen, dass dieses Entertainment-Gehen, das du brauchst, um dich auf eine Bühne zu stellen, um Leute von dir zu überzeugen, das liegt in dir drin und entweder du hast es oder du hast es nicht. Und das ist nun mal auch offenkundig, bei 100 Künstlern ist das nicht 100 Mal vertreten, sondern es ist vielleicht nur 10 Mal vertreten. Und genau so sieht es dann auch auf den Bühnen aus. Natürlich kann eine gewisse Routine und Erfahrung dazu führen. Du hast eben sowas wie die Orsons angesprochen. Ich glaube, wenn man sich das im gesamten, also jetzt nur Deutschrap-Kosmos mal anguckt, welche Künstler krasse Shows machen. Das sind alles Leute, die, wie du es schon gesagt hast, angefangen haben, auch vor 50 Leuten zu spielen. Wir beide haben Materia, das kann ich mir so gut daran erinnern, vor 10, 11 Jahren oder so war es mal auf so einer Tour hier in Hamburg auch gemeinsam, glaube ich, sogar gesehen. Ich glaube, da waren wir gemeinsam.
Wagenbau.
Ja, genau. 80 Leuten so. Und auch da, dass sich die Seele aus dem Leib gerappt. Und Caspar Splash auftritt 2000 irgendwas auf dieser Halbinsel Poch, wo er Sonntagmorgen um 13 Uhr den Slot hat und auf den Knien Schweiß überströmt, vor 30 Besoffenen performt, als wär's das Ende der Welt.
Hat er nicht sogar auf die Bühne gekotzt?
Ja, kann sein. Aber da an diesen Stellen siehst du, das weiß ich gar nicht, aber an diesen Stellen siehst du auf jeden Fall so, dass jemand versteht, wie man Bühnen füllt. Ich meine, auch die, angefangen bei den Beginnern, die schon 1900 irgendwas 90 angefangen haben, Konzerte zu spielen und sich da schon Dinge überlegt haben. Die berühmten Kettensäge von DJ Matt, mit der er Flaggen zerfetzt hat. Also immer Elemente, die das Auge dann auch mitarbeiten lassen auf so einem Konzert, führen ja dazu, dass diese Künstler dann irgendwann auch 20.000 Leute vor die Bühne holen und die Bock darauf haben. Und wenn du das Gehen nicht hast oder vielleicht auch nicht den Mut oder nicht die Courage oder nicht die Entertainment-Basis, dann wird die Show so langweilig, wie du es beschreibst. Und ich glaube, das weißt macht die anderen aber auch wieder so spannend.
Ich stelle mir gerade selber die Frage, ob das auch sehr viel damit zu tun haben könnte. Es gibt ja das Realness-Dogma, ja? Und das, was oft eine Live-Show interessant macht, sind ja Sachen, die nicht authentisch, also die nicht real sind. Also sprich die Kunst. Und wenn ich mir so einen Deichkind-Auftritt anschaue, ist da ja nichts Reales im eigentlichen Sinne. Es passiert real vor mir, ja, aber es ist ja, die sind wie Clowns angemalt, die hüpfen auf Trampolinen, die haben irgendwelche, ich glaube, Bier oder Gin kommt da raus, so überdimensionale Titten, die durchs Publikum geschoben werden, die Leute anspritzen und so ein Scheiß, ja. Das ist ja nicht real. Im Sinne von Straße oder sowas. Und ich frage mich halt, ob das damit zu tun haben könnte, dass nur etwas auf der Bühne okay wäre, was so nah an dieser Authentizität ist. Und alles andere ist halt so lächerlich und peinlich. Und deswegen kommt man gar nicht erst gedanklich in den Sektor, also im Kreativlevel. Man hat also sozusagen Hürden und Schranken, dass man gar nicht erst auf die Idee kommt. Oder andersrum. Gibt es ein Gangster-Rap-Publikum, das man bei Deichkind hinsetzt und die dann hinterher fragt und ob sie dann mehrheitlich sagen würden, das war ein geiles Konzert? Das wäre vielleicht die Forschungsfrage, die ich mal stellen müsste.
Ich nehme die Forschungsarbeit an und gebe 2, 4, 5% dazu. Guck mal, Deichkind-Konzerte funktionieren dadurch, dass es ein riesengroßer Freizeitpark ist. Und damit ist es auch Familien-Entertainment. Also das ist etwas, was Mama, Papa und auch Kinder feiern können. Das gleiche gilt auch für Materia und Casper-Konzerte. Ich war auf dieser 1982-Tour und neben mir sitzt Oma, Mutter und Tochter Arm in Arm und sie schunkeln alle zu den Liedern. Das heißt, es ist Entertainment für die Familie, weil das, was da passiert, insgesamt schön ist. Auf der anderen Seite, du hast ja selber den Realness-Faktor auch schon mit angesprochen, gibt es ja aber auch Dinge, die aus Künstler, auch dem Song, also der Hymne, dem Hit, den es gibt, plus der Live-Performance so eine authentische Aura verkörpern, die einfach Gänsehaut macht. Ich weiß nicht, ich habe das jahrelang gehabt, als ich beim Hip-Hop-Camp immer war und jedes Mal, da wurde ja jeder Künstler, jeder US-Legende wurde ja alle 3 Jahre gebucht und alle 3 Jahre war dann der MOP und alle 3 Jahre spielen sie irgendwann Annie ab und jedes Mal habe ich gedacht, ja krass, ist geil und dann beschwungt das ganze Publikum und alle feiern. Und ich habe zum Beispiel auf Deutschrap-Ebene, weil du ja von den Gangster-Rap-Publikum gesprochen hast, so einen Moment so ein bisschen gehabt, auch wieder auf dem Splash-Festival. Man muss dazu immer auch, glaube ich, erklären, dass wir beide vornehmlich immer auf dem Splash sind und nicht auf dem Frauenfeld. Auch dort wird es sicherlich gute Auftritte geben, aber ich war nur einmal für einen Tag da, ich habe nicht so viel davon gesehen, deswegen ist es immer das Splash-Festival. Aber ich glaube, da ist auch dieser Moment deshalb so entstanden, als die Beginner zu Advanced Chemistry ihren Auftritt hatten und dann spielen sie Ahnmal und dann ich weiß nicht, du warst auch an dem Abend, glaube ich, da, ne? Und dann kommt dieser Auftritt, dann ist alles so schwarz-weiß, alles ist total energiegeladen, nennen wir es mal, und sie performen und ohne Ankündigung tritt dann Jizzes aus dem Hintergrund auf die Bühne und fängt an, seine Hook, also sein Part zu rappen, was lustiger Ahnmal. Und ich kann mich noch erinnern, wie 25.000 Menschen da den Hip-Hop-Arm gemacht haben und das war nicht großer Party und nein, kein Moshpit und gar nichts, aber die Energie, die durch diese Welle, die du selber beschrieben hast, gekommen ist, war absoluter Gänsehautmoment und hat echt wahnsinnig gut funktioniert. Und ich glaube, da ist dann so das andere Entertainment, weil da war nichts los. Da steht ein Typ, der steht in der Mitte, der wird angeleuchtet und er performt. Und trotzdem ist es ein krasser Moment gewesen.
Okay, ich verstehe, was du meinst. Und das hat wiederum etwas mit Erwartungshaltung vom Publikum zu tun. Und eventuell ist da mein persönliches Manko, dass die Erwartungshaltung, also sprich das funktioniert ja darüber, dass die Leute beeindruckt waren. Sie sind sowieso Fans der Beginner, aber beeindruckt, dass da Jesus steht und diese Energiewelle. Ich weiß, was du meinst. Ich habe die ja auch für mich wahrgenommen.
Hattest du nicht das Gefühl von,
doch,
okay, wow.
Aber das ist ja genau das Ding. Es ist eine Inszenierung. Es geht um die Inszenierung eines Aktes, den ich verfolgen darf mit ganz vielen anderen zusammen. Und die Inszenierung muss dann spannend sein und überhaupt sich ausgedacht sein. Und ich habe halt sehr viele Konzerte sehen müssen, wo ganz klar war, dass da nicht viel ausgedacht wurde. Also die Inszenierung ist einfach nur, der kommt 2 Stunden zu spät, geht auf die Bühne, spult das Programm runter und geht wieder nach Hause. Und selbst das kann man großartig machen, weil das habe ich schon großartig gesehen, nur noch nie von Rappern, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Gangster-Rap-Ding ein bisschen kommen, dann, es gibt ja für mich auch Beispiele, wo das funktioniert, die sogar ein bisschen meine These von vorhin unterstützen, dass das etwas mit der Art und Weise der Selbstinszenierung, also wie jemand bereit ist, sich zu inszenieren, zu tun hat, nämlich SSIO. Der macht nämlich, also bei dem hast du es ja eigentlich in der kompletten Künstlerpersona, dass du, wenn du nur die Mucke hören würdest, würdest du sehr wahrscheinlich nur von straightem, böse guckenden Gangster-Rap ausgehen. Weil er schon sehr viel auch so Zeilen hat, die einfach sehr, wow, okay, an der Grenze sind oder darüber auch schon gerne. Und dann hast du aber alle anderen Ebenen, also die Videos, die Interviews, seine Social-Media-Auftritte und eben die Live-Konzerte, die das immer brechen in so eine Form von Humor. Ich will nicht sagen, dass er ein Clown ist, aber du weißt, was ich meine. Er ist ein, und ich liebe ja Clowns. Von daher ist es für mich gar kein negatives Wort, aber er unterhält mich einfach wahnsinnig. Und genau dieses Spiel, was er da macht zwischen, guck mal, ich ärgere dich jetzt, aber ich meine es nicht böse, aber vielleicht doch, aber vielleicht nicht, diese Ambivalenz, das fehlt mir häufig bei Künstlern, die in ihrer eigenen Ernsthaftigkeit dann so sehr gefangen sind, dass mich das langweilt. Und letzter Satz. Ich habe auch schon sehr viele Konzerte gesehen, wo Leute sehr ernsthaft sich inszenieren und die aber trotzdem, du hast von Gänsehaut gesprochen, die es schaffen, trotzdem diese Gänsehaut zu erzeugen, indem sie, das hat dann ein bisschen was mit Pathos und so zu tun, und auch da kommen dann tatsächlich mögliche Sachen wie Licht zum Tragen oder dass man nur einen Spot auf der Bühne hat und so, aber all diese, dafür braucht man Ideen, und ich glaube, vielleicht muss man das woanders mal gesehen haben, also Beispiele haben, an denen man sich orientieren könnte. Und da fehlt es, glaube ich, bei vielen. Gerade in Deutschland, wenn ich ehrlich bin, weil das meiste, was ich davon gesehen habe, wäre echt, das sind ausländische Acts. Und das habe ich dann auch im Ausland gesehen. Ich glaube, wir haben einfach eine nicht so gute Konzertkultur in Deutschland.
Na, guck mal, da sind wir ja schon bei dem Punkt, also was ist gute Konzertkultur in Deutschland? Wenn es darum geht, auf der 1 und auf der 3 zu klatschen, dann haben wir sehr gute Konzertkultur, weil das funktioniert, genau. Und Schlagerkonzerte dann auch, genau wie Rockkonzerte ja schon ganz gut funktionieren, und auch die, also das deutsche Publikum schafft es ja, Massen vor Bühnen zu bringen, um dann eine große Welle zu erzeugen. Aber
mir geht es jetzt erstmal darum, was der Künstler ist ja sozusagen der ist ja der MC, der Meister der Zeremonie. Und deswegen ist es für mich die Aufgabe des Künstlers, weil das Publikum ist da und willfährig. Ja, aber dieser Meister der Zeremonie, der muss sich was ausdenken, dass wir alle miteinander dann geile Wellen machen. Und es ist dieser Energiefluss. Ich komme immer wieder darauf zurück. Es ist die Energie.
Ja,
und die nicht fließt, bin ich gelangweilt.
Ja, inwiefern stört dich denn der Sound aber eigentlich? Also du bist ja von uns beiden auf jeden Fall der Soundästhet und dann gestört davon, wenn etwas nicht vernünftig klingt. Kannst du darüber dann hinwegsehen, oder?
Ja, also das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn nichts übrig bleibt, weil ich nichts angeboten bekomme, außer die Musik, dann bin ich von schlechtem Sound natürlich schnell genervt.
Wenn es scheiße ist.
Ich Mehrwerte habe. Also guck mal, das ist ja auch der Punkt. Die Musik kann ich ja jederzeit streamen. Die habe ich ja in guter Qualität. Dafür muss ich ja nicht mal irgendwie groß was zahlen. Und für ein Konzert zahle ich ja Eintritt. Und boah, das klingt jetzt so asozial, aber es ist nun mal die Tatsache. Ich will dann auch eine Gegenleistung. Und die will ich mehr als den Song, den ich sowieso schon kenne. Ich will künstlerische... Ich will einfach, dass der sich was ausgedacht hat, was mich flasht, Alter. Und wenn ich das nicht kriege und nur der Sound bleibt, dann denke ich so, Digga, das muss nicht sein.
Ich finde es ganz interessant, dass du dich ja selber auch als Konzerthasser also als jemand beschreibst, der das gar nicht so gerne mag und trotzdem die Energie ja der entscheidende Faktor ist, die ja, finde ich, gerade... vor allen Dingen in den letzten Jahren noch mehr in den Fokus gerückt wurde. Also ich kann mich auch an die Zeit erinnern, dass es einfach zwischendurch mal relativ wenig Fokus auf Energie und auf geile Konzerte gegeben hat, sondern immer nur relativ monotone Performances, und die gibt es auch heute noch. Aber gerade durch den berühmten Moshpit, der dann irgendwann Einzug in Hip-Hop-Konzerte geführt hat, ist ja dieses Energielevel automatisch gegeben. Also weißt du, wie ich meine? Also ich kann mich da an so einen Rin-Auftritt auf dem Splash erinnern, wo einfach eine relativ rudimentäre Performance und kaum richtig mitrappen und viel Playback, und eigentlich ist er nur Performer auf der Bühne in Form von rumhüpfen und den Drop anzuzählen im Prinzip, aber dem Publikum war es vollkommen egal, weil die einfach
Das ist wie so, wie heißt das im Urlaub nochmal?
Animateur.
Im ja, genau.
Ja, genau. Da wird von einem Künstler, dann wird man zum Animateur. Aber dem Publikum war es vollkommen egal. Und ich kann mich da an die Szene erinnern, wo, keine Ahnung, 5 und im nächsten Jahr 10.000 Menschen einfach einen riesengroßen Moshpit veranstalten und das Konzert ihres Lebens haben. Und es hat nicht mehr ganz viel mit der Performance-Art des Künstlers direkt vor Ort zu tun. Ich meine, wenn du dir heute die Größten anguckst, so Travis Scott gilt ja zweifelsohne als einer der Größten, und diese krasse Doku, ich glaube, wo kam die denn? Auf Netflix oder so? Wo man ihn so ein bisschen begleitet hat, die ja auch zeigt, wie die Fans seine Konzerte quasi wie eine Offenbarung für ihr Leben wahrnehmen, und der andersherum, er dann ja, glaube ich, auch zweimal verhaftet wurde, weil seine Konzerte für irgendwie so öffentliches Ärgernis gesorgt haben oder Aufstachelung zur irgendwas, keine Ahnung, ganz absurd. So, ich meine, jedes Mal steigt einer auf die Bühne und darf dann ins Publikum springen und so. Der schafft es ja, also die interviewen da danach ja dann die Leute, die Kids, die dann da so rauskommen, und wie die gehypt sind darauf, das ist schon absoluter Wahnsinn. Und ehrlicherweise, wenn ich mir mit 100 Festivals und 2000 Konzerten im Nacken mir das angucke, kann schon nachvollziehen, dass das jetzt vielleicht alles ganz geil ist, aber das Energielevel, das du beschreibst, das man ja auch braucht, das wird natürlich auch nur aufgebaut, wenn ich von vornherein schon eine Hype, wie soll man sagen, dass ein Interesse daran habe, einen Hype aufzubauen. Verstehst du, was ich meine? Also,
so, ja, aber so das ist so ja genau das, da kommst du genau sozusagen, stimmst mir sozusagen zu, dass das zu tun hat mit der Bereitschaft des Künstlers, sich selbst sozusagen auch zu übertreffen, in dem Sinne, dass er halt nicht diese Grenze hat zu sagen, nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen, das ist verboten. Und am Ende gibt es so viel Verbot und Scheuklappe, dass er eigentlich nur auf einem Punkt steht und nichts macht. Und das ist nicht meine Vorstellung von Energieübertragung. Aber, und das würde mich jetzt mal interessieren, weil während du erzählt hast, wie Rin seinen Auftritt macht und so, da gibt es ja auch sehr viel Kritik für. Also gerade so ältere Generationen kritisieren diese neue Generation sehr stark, dass diese Auftritte eigentlich kein Real Hip-Hop mehr seien und dass es nicht funktioniert. Also was meinen Wunsch von Live betrifft, hat Rin natürlich auf dem Splash, auf diesem besagten Konzert erfüllt, auch wenn er sozusagen alles im Vollplayback gemacht hat und als eine Art Animateur im Grunde den Drop und so alles eingeleitet hat. Aber es war Energie, es hat Spaß gemacht, es war Power. Und das für mich eben die Erwartung, die ich an ein Konzert habe. Aber ich verstehe diese Kritiker auch, muss ihnen aber entgegenhalten, ey, ja, in der realen 90er-Zeit hat man das natürlich hochgehalten, aber ich weiß noch, wie enttäuscht alle waren, als Rakim irgendwie mit Halbplayback durch Deutschland getourt ist. Ich kenne LL Cool J Aufnahmen und so. Also das in Amerika ist dieses Halbplayback-Ding gang und gäbe. Und jetzt kommen wir aber mal zu meiner Frage, nämlich ich versuche mir vorzustellen, wie ein Samy Deluxe eine Halbplayback-Show oder so machen würde, wie ein Rin. Und das geht gar nicht in meinen Kopf. Und andersrum bin ich mir nicht sicher, weil ich es so noch nicht gesehen habe, ob Rin dieses Live-Dogma, das ein Samy Deluxe für mich repräsentiert, wie er das umsetzen würde. Und jetzt meine Frage an dich, weil du beides ja auch gesehen und erlebt hast, wo würdest du hinterher rausgehen? Und, oder wenn du da rausgehst, wie würdest du es vergleichen und bewerten?
Guck mal, ich glaube, also ich persönlich kann sagt da gleich was zu, aber auch da muss man vielleicht vorher einordnen, was mir wichtig ist und wie ich sozialisiert bin. Und ich komme nun mal auch noch aus einer Zeit, wo der Künstler an sich durch seine Performance-Skills überzeugen wollte und dieses Gefühl von, ich will besser sein als die anderen, ja den Künstler wiederum auch zu Höchstleistungen getrieben hat. Und da ging es nicht darum, am Ende nur einen coolen Song zu machen oder ein buntes Video, oder sonstige Dinge, die ja dann heute auch zweifelsohne ganz berechtigt auch Erfolg haben und vielleicht gut funktionieren. Aber ich bin damit aufgewachsen, dass ein Künstler performen wollte. Also ein Rapper einfach auch der bessere Rapper sein wollte. Und dann ist es natürlich so, dass, und das habe ich jahrelang so gesagt, das werde ich auch immer wieder betonen, Samy Deluxe wahrscheinlich der krasseste ist, den wir in Deutschland auf Bühnen haben. No Front gegen Savage, der 1B ist wahrscheinlich, plus ein paar andere. Aber Samy ist einfach eine fucking Granate, weil der diese Bühne verlebt und der steht da auch nur rum. Und trotzdem kriegt er es durch die Art und Weise, wie er halt performt, hin, dass du einfach geflasht bist. Auch da wieder, ist schon auch wieder 15 Jahre her, keine Ahnung, aber irgendeine Dynamite Deluxe Tour und es gibt diesen Song, wie heißt der? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, den kennst du auch.
Ja, der unsäglichste Titel aller Zeiten, Alter. Wie spricht man das aus? Genau, ja, ich habe mal Samy Ahnung. Selber gefragt, aber er hatte auch keine Antwort. Also nee, außer die du jetzt gerade gegeben hast.
Ja, genau. Und Fakt ist einfach, ist es für mich, glaube ich, der krasseste oder der beste Dynamite Deluxe Song, weil er eine krasse Energie hat und er ist halt wie gemacht dafür, um live als Künstler mal kurz zu zeigen, dass du auch der krasseste bist. Und ich werde es nie vergessen. Es war große Freiheit, Auftritt Dynamite Deluxe, letzter, vorletzter Song. Und ich bin so damals schon so ignorant immer nur noch in den letzten Minuten dahin gegangen, um mal ein bisschen eine Stimmung einzufangen. Und dann stehe ich ganz hinten und dann höre ich den Beat und dann geht's los. Und dann rappt er diesen Part, dieses Yes, Your Dynamite Deluxe Rule, das ist nicht nur eine Behauptung, rappt er auf Prodigy Beat. Und eigentlich war D-Flame sein Backup an dem Abend. Und du das hast einfach gemerkt, dass er einfach aufgehört hat, weil er wusste, A, es ist zu schnell, ich komme nicht hinterher, B, brauchst du mir hier jetzt kein Backup eigentlich, ist also vollkommen egal. Und dann performt er diesen Song auf diesem Beat in dieser kleinen Halle und es war absoluter Abriss. Und ich glaube, das wird mich auf jeher mehr beeindrucken, als ein Publikum, das quasi mehr aus der Show gemacht hat, als die Bühne es hergegeben hat. Denn das habe ich auch schon oft genug erlebt. Ich war vor kurzem auch in den USA auf so einem Showcase-Festival in Philadelphia. Da waren so 10 Bühnen und da war auch viel mit Rang und Namen, bis hin zu ganz großen. Auch ein Travis Scott-Konzert, was ganz schön beeindruckend war. Und Nicki Minaj, ganz schön beeindruckend. Aber die Mittelgroßen, die auf den mittleren Bühnen gespielt haben, vor dann auch so 1500 Leuten, die da vielleicht rumgestanden haben, da war es im Prinzip egal, was die gemacht haben. Weil eigentlich nur es darum ging, dass der DJ irgendwann anzählt, one, two, three, four und dann ging der Moshpit los. Und es war überall immer der gleiche Moshpit. Es war immer das gleiche. Irgendwas ist passiert, irgendein Drop, irgendwelche haben rumgetanzt. Aber es war austauschbar. Aber dieses Samy Deluxe steht da und zeigt als Künstler, dass er gerade mal alles zerflext. Das kannst du nicht austauschen. Und ich glaube, deswegen werde ich das immer vorziehen.
Okay, aber das ist das, was du beschreibst, weil du hast vorhin gesagt, Samy ist darin der Beste. Und das ist nämlich genau die Frage, der Beste in was? Weil ich verstehe total, weil mich beeindruckt es auch. Ich finde, Sammy ist auch einer der krassesten Rapper im Showmäßigen, weil er einfach, der braucht nämlich auch kein Licht und Brimbamborium, der ist als MC einfach, egal wo du den hinstellst, ist der so alt, ist der krass. So. Und das hat einfach ganz viel mit Technik zu tun und seiner Persönlichkeit an sich. Also er ist dieses ADHS-artige Duracell Häschen, das die ganze Zeit, weißt du, das macht Spaß zuzugucken. Und der ist noch ein krasser Techniker, wo du so denkst, Digga, wie macht der das? Ich möchte auch so rappen. Dadurch überzeugt er. Das kommt aber auch aus einer Zeit, wo Technik noch viel, viel wichtiger war. Weil in den 90ern war das so, wer gerade rappen konnte, war schon cool. Und wer noch gerade rappen konnte, oder ja, der war der Coolste. Deswegen waren Sammy und Dendemann ja auch so beeindruckend, weil, Alter, können die krass im Takt rappen und Sprache und alles. Heute, ich glaube, für die Kids von heute ist das nicht mehr so wichtig, weil
definitiv, ja,
alle
genau,
irgendwie rappen
genau
können.
Ja,
und
genau.
Es geht bei Rin dann eben um etwas anderes. Und ich finde beides extrem wichtig und hat seine eigenen Qualitäten, weil, wenn ich in Gespräche komme mit älteren Rap-Herrschaften, die gerne kulturpessimistisch sind und sagen, ja, aber früher war alles besser und so, dann muss ich sagen, ja, aber noch viel früher war auch anders und war ja auch gut. Besser, ich mag diese Einteilung auch immer nicht. Aber Fakt ist, dass das, was Rin macht, natürlich wahrscheinlich relativ näher an so einer Blockparty aus den 70ern ist, wo es eben genau darum ging, auf einer Party Spaß zu haben, als jetzt zu zeigen, ich kann aber die krassesten Techniken. Und Sammy verbindet da zwei Sachen für mich. Und wir haben aber auch nur einen Sammy. Es gibt nicht so viele, hast du ja selber auch gesagt, die überhaupt in der Lage sind, beides zu verbinden. Aber es hat beides eben auch seine Qualitäten.
Und guck mal, das ist dann aber auch ein sehr subjektives Prädikat für ein krasses Konzert, dass ja, in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, die Masse dann vielleicht auch noch einen ganz anderen Impuls hat bei dem Einordnen von krassen Konzerten, zeigen ja so ein kleines bisschen die Zahlen, die wir drumherum haben. Wenn du siehst, wie, keine Ahnung, die Ruff und Bones Tour, Ruff Camora und Bones Tour zu Palmas Plastic, vornehmlich die zweite, die 2019 passiert ist, da reden wir ja von Künstlern, die einen wahnsinnigen Hype haben, die beide auch lange dabei sind, die beide auch durch alle Tiefen gegangen sind, alle Performance-Dues gepaid haben, die du payen kannst, würde ich sagen. Also,
boah, so krass. Ich habe Ruff vor auch 200 Leuten irgendwo in einem Keller gesehen, wo es echt, wo du gedacht hast, oh, du würdest dem wünschen, dass da mehr geht, aber wie soll das bloß gehen? Also ja. Und dann irgendwann Fußballstadion, sehr krass.
Ja, genau, wie ich kann mich so an Bones-Konzerte, also an 187-Konzerte erinnern, wo der Sound so mies war, dass du nichts verstanden hast und sie trotzdem sich die Seele aus dem Leib gespielt haben, um dann aber zu sehen, wie sie dann 2019 so eine Tour spielen, die 200.000 Leute in Hallen bringt, wo sie keine Halle kleiner als 10.000 Menschen spielen, jedes Mal riesengroß, aber beides halt, muss man ja mal sagen, also sie sind Performer, definitiv, du siehst es, sie wissen, wo es herkommt, sie wissen, dass sie auf Bühnen performen müssen, das machen sie auch. Aber das Ganze ist nicht das große Spektakel, das jetzt vielleicht Deichkind zaubert, und es ist aber auch nicht die krasse Skill, das große krasse Skill-Maschinengewehr, das wiederum dann ein Sammy Deluxe abfeuert, und es ist auch nicht
Moment,
der.
Moment, aber die, also die, da ist schon auch Kreativität leveltechnisch, empfinde ich, viel mehr dahinter. Also ob es nun irgendwelche mechanischen Krokodile oder Aufbauten oder Garagen oder Graffiti oder also da ist schon ein Think-Process, ein Thought-Process hat da schon stattgefunden.
Ja, genau, darauf will ich ja auch hinaus. So, aber ich rede von diesen Spitzen. So, das ist nicht der Mega-Performer, es ist nicht die mega, mega Kirmes-Show, und es ist auch nicht einfach nur das Anzählen des nächsten Drops, weil das Publikum so mega gehypt ist und ja nur einen Moshpit nach dem anderen machen will. Es ist ja schon Fan-Publikum, es ist Superstar-Publikum. Es sind Leute, die auch früher bei den Backstreet Boys gestanden haben und einfach nur auf die Bühne geguckt haben und glücklich waren, dass dass sie da waren. Und genau das, was du sagst, trotzdem benutzen die sehr viele Elemente und haben verstanden, dass sie das Ganze als eine Show präsentieren müssen. Ich werde diese riesen Graffiti-Wand, der reingefahrene 500, das war sogar auf der 187-Tour, glaube ich, aber diese Dinge, die Palmen, die ganzen Elemente, mit denen sie da arbeiten, sie haben verstanden, dass sie dem Publikum etwas bieten müssen und schaffen es aber auch damit, ein Publikum in dieser Größenordnung zu beeindrucken. Und das ist halt das Krasse, weißt du? Dass die Leute, die aus dem Rap, und da haben wir auch Materia gehabt, auch ein Sammy, der ja auch klein angefangen hat und dann auch die 12.000 in die Halle in Hamburg gebracht hat am Ende, dass sie alle wissen, dass es egal ist, ob da 50 stehen oder 10.000, wir müssen denen etwas liefern, damit sie wiederkommen.
Also absolut richtig. Und was ich mich aber frage, ist, ich glaube, bei diesen Riesen-Events, mit denen ich nochmal gerne ein gesondertes Problem habe, da frage ich mich manchmal, weil ich habe manchmal den Eindruck, da geht es dann am Ende gar nicht mehr so sehr darum, wie ist die Musik, wie ist die Show auf der Bühne oder so. Da habe ich manchmal den Eindruck, da geht es sehr viel stärker beim Publikum darum, ich war da, ich bin Teil einer großen Bewegung, hier sind meine Fotos, das ist ja eh auch gerne so ein Problem seit Jahren, die Handynutzung, sprich die Dokumentation meiner Existenz auf diesem Konzert ist, habe ich manchmal den Eindruck, wichtiger als irgendwie, was da eigentlich stattfindet.
Und genau.
Und das frage ich mich halt, was denkst du, wie weit spielt das bei so einem Stadion-Ding mit rein? Ist es tatsächlich dieses große Kollektive, wie bei so einer Fußballmannschaft? Du hast ja vorhin den Effekt bei Drake im Grunde schon beschrieben, so ein bisschen dieses, ich bin Teil einer großen, ich möchte auch Teil einer großen Bewegung sein.
Ich bin Teil der Performance. Ich bin Teil der Performance. Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, glaube ich. Denn ich glaube, jede Art von Großkonzert und Großveranstaltung hat genau diesen Effekt, dass man dabei sein möchte. Dass man etwas erleben möchte, was besonders ist und was groß ist und was den Leuten dank Social Media in dieser Generation ja auch noch die Möglichkeit gibt zu zeigen, hey, guck mal, ich bin mit dabei gewesen, ich kann, du nicht. Ich habe hier an diesem wahnsinnigen Abend und diesem legendären Spiel teilgenommen und du nicht. Das ist ja am Ende, ich glaube, da vom Trigger her relativ ähnlich, wie als wir uns darüber gefreut haben, dass wir, keine Ahnung, auf der Klasse von 95 Tour dabei gewesen sind und mit 300 Leuten oder 500 Leuten in der Markthalle die ersten Schritte von Hip-Hop Group-Star-Konzerten erlebt haben. Aber wir sind dahin gegangen, um die Leute auf der Bühne zu sehen. Und heute geht man dahin, weil man wahrscheinlich sich selber mit in die Party mit, weißt du, irgendwie so in die Party mit rein denkt. So, wir sind Teil von dem Ganzen.
Ey, ich überlege gerade, ich glaube, dass sich das Bedürfnis gar nicht so groß geändert hat zur Elterngeneration oder Großelterngeneration, weil du hast, das Social Media ist halt heute, dass du das über das Foto relativ schnell regeln kannst und beweisen kannst, ich war da. Und dein Handy hast du auch immer bei dir und kannst es zücken und sagen, guck mal. Früher gab es kein Handy. Was haben die gemacht? Die haben sich halt den Merch gekauft. Hier, ich habe das T-Shirt von der Tour so und so, guck mal, ich war da. Das kann man immer tragen, immer sehen. Im Gegensatz zu anderen Utensilien, die man halt nicht mitnehmen kann, aber dieses, weil ich habe in letzter Zeit relativ viel darüber nachgedacht, warum sind jetzt gerade im Hip-Hop Uhren so ein Trend? So, warum ist es eigentlich nicht deine Eigentumswohnung? Ja, weil ich sie nicht um den Hals oder ums Armgelenk tragen kann und dir in dein Gesicht halten kann. Also sprich dieses, du willst den Beweis, hier ist mein Foto, Tour-T-Shirt, meine Hublot-Uhr oder wie dieser ganze Quark heißt, ja. Ich beweise dir, ich war da. Ich frage mich gerade, also ich glaube, das zieht sich tatsächlich durch die Generation. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt offensichtlich für die Menschen, der mir ein bisschen egaler ist. Ich glaube, dass das, wenn ich jetzt in die persönliche Analyse gehe, warum ich da so seltsam ticke für den Rest der Gesellschaft, mir ist es nicht so wichtig zu beweisen, dass ich da, ich weiß es ja. Ich muss es nicht dem anderen, weißt du? Sorry.
Ich bin da vorbei, dir, aber das Sozialverhalten der Generation so ein bisschen testen müssen oder beschreiben müssen, weil die Generation, in der wir uns heute befinden, ja am Ende bis hin zu TikTok sich selber als Performer dessen sieht, was wir früher als Performance angehimmelt haben. Verstehst du, was ich meine? Also ja. Du kannst heute, du gehst zu einem Konzert von wem auch immer und du bist quasi mit dabei, weil du, ich meine, das ist in den letzten Jahren, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn so die ganzen großen Amis gekommen sind, so keine Ahnung, auch Kanye West Tour oder Drake Tour oder was auch immer oder Travis Scott Tour, wie viele Jungs und Mädels im Publikum die ganze Zeit mitperformen und mit dem Handy sich dabei filmen, wie sie performen. Das ist der nächste Schritt ist TikTok. Du stellst das, was ja auch passiert, du stellst das Handy hin, du filmst dich selber dabei, wie du den Song deines Stars performst. Wenn du, und sei es nur die Tanzmoves von Toosie Slide und was im Moment so läuft. All diese Dinge, die dafür sorgen, dass du irgendwie Teil von dem Ganzen wirst. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu früher, weil wir können nicht so rappen wie Sammy. Wir können nicht so performen wie die Beginner auf der Bühne. Wir können nicht so scratchen wie XYZ, wer auch immer. Das heißt, wir standen unten und waren wirklich fasziniert davon, dass da etwas Besonderes passiert. Plus, wir überhaupt nicht den Trigger hatten, teilen zu wollen. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich mich selber mal dabei erwischt habe, wie ich überlegt habe, es wäre ganz geil, mal ein Konzert einfach mal aufzuzeichnen, weil es so geil war, damit ich es mir nochmal anhören könnte, was ich nie gemacht habe, weil es einfach Bullshit war, weil du immer nichts gehört hast. Heute ist es halt wirklich mehr, ich bin geil dabei. Und der Effekt ist, glaube ich, relativ ähnlich, weil ich bin gehypt auf das, was da passiert. Aber heute gehe ich eine Stufe weiter und möchte das, was da passiert, selber zu meinem eigenen machen, um mir selber dadurch vielleicht ist das Profilierung, vielleicht ist es Selbstdarstellung in irgendeiner Form, oder es ist einfach nur dieses Gefühl von, ey, ich war dabei. Geil zu auszudrücken, was du früher mit deinem T-Shirt gemacht hast.
Ich glaube aber, dass das auch wiederum, ich behaupte das jetzt, dass das normal ist, weil wenn TikTok in unserer Generation vorhanden gewesen wäre, dann hätte ich das auf jeden Fall genutzt. Natürlich. Wie ja, ich als safe. Achtjähriger auf TikTok rumhüpfe.
Ja.
Ja, aber das ist halt, also ich habe mich ja letztens auch gefragt, es gab diese Aktion von Joko und Klaas, Männerwelten, und da war ja, Dickpics waren ja ein Riesenthema am Anfang dieses Beitrages, und ich habe mich halt gefragt, weil ich das so seltsam finde, ich kann das nicht verstehen, wieso verschickt man Schwanzbilder, und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, hätte man das in unserer Generation auch gemacht früher, und ich bin zu dem Urteil gekommen, wir haben es nur deshalb nicht gemacht, weil wir die technologische Möglichkeit, also die Hürde war höher, damals Dickpics zu verschicken. Wenn wir die Hürde aber nicht gehabt hätten, bin ich sicher, dass gesellschaftlich schon damals viele Dickpics verschickt worden wären. Worauf ich hinaus will, ist die, und das sieht man am Ende ja eigentlich in allen Bereichen, die technologische Möglichkeit sorgt dafür, dass Menschen Dinge tun, die eine Generation davor, die dann gerne die Nachkommengeneration kritisiert, die hätten die auch getan, wenn sie die technologischen Möglichkeiten gehabt hätten. Und das ist,
ja, klar.
Da schließt der Kreis zu diesem Kulturpessimismus-Ding immer gerne. Du weißt, das Generationenkonflikt ist eins meiner Hauptthemen. Aber ich musste da gerade dran denken, weil diese Ebene zwischen dem Tour-T-Shirt, also es hat meiner Meinung nach in der Bedeutung abgenommen. Ich habe den Eindruck, dass ich früher viel mehr Leute in Tour-Merch habe rumlaufend sehen, als es heutzutage der Fall ist. Wobei das gleichzeitig trotzdem sehr wichtig für den Künstler ist und auch für diese Künstler-Fanbindung, eben dort zu stehen und den Merch auch selber zu verkaufen.
Zwei, drei Sachen dazu, schnell zwischendurch, weil das ist alles mir ein bisschen an der Seele. Das erste ist, ich möchte das nur klar betonen, ich sehe das ja auch gar nicht als früher war alles besser, sondern dass einfach die Dinge sich entwickeln. Genau wie überall natürlich bestimmte Superlative dazu führen, dass das, was mal cool war, nicht mehr cool ist. Man muss immer einen drauflegen. Und da sind wir bei den technischen Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass du anfängst, erstmal Handyvideos von einem Konzert wackelig zu machen, weil das alles so geil ist und du das irgendwie mit deinen Leuten teilen willst, bis hin zu Social Media, bis hin zu, ich werde selber Teil vom Video, was ja heute auch immer mehr stattfindet, dass du eine richtige enge Bindung hast. Und das Merch wird natürlich, also die klassischen Weg, wie wir das in den 90ern mit Hip-Hop-Merch hatten, den gibst du, glaube ich, nur noch im Metal- und Rock-Bereich so extrem, so dass einfach dass jeder da stolz mit dem Wacken-T-Shirt rumläuft. Aber,
ja, außer wenn du es wie Kanye West machst.
Genau, da wollte ich nämlich drauf hinaus.
Geil.
Ja, genau, weil guck mal, wenn du dann heute siehst, dass dann die US-Rap-Superstars, und ich kriege das ja auch bei uns in der Redaktion immer wieder mit, dann kommt irgendwo irgendeiner und dann macht Travis Scott Merch und dann drehen sie alle in der Gruppe so ein kleines bisschen durch. Du bist ja in der gleichen Gruppe, du wirst das auch wieder erleben. Dann kommt der Travis Scott Merch Drop und dann heißt es hier, die Travis Scott Tour-T-Shirts kosten nur $100. Oh ja, krass, ich will auch eins davon haben. Das ist dann mehr Mode-Accessoire als Tour-Merch mittlerweile. Egal, was da draufsteht. Und auch dort ist, glaube ich, der Effekt der ähnliche. Es werden nur weitere Superlative daraus entstehen. Verstehst du, wie ich meine? Und das Gleiche gilt ja ehrlicherweise auch für die Konzerte. Denn wir müssen ja mal auch klar machen, dass wir immer von den großen Superkonzerten aus den 90ern und vielleicht Nullern noch reden. Wir haben aber auch 10 Jahre lang echt räudige Konzerte mit beschissenem Sound, beschissenem Publikum, beschissener Anzahl von Zuschauern und beschissener Performance gehabt. Bis dann irgendwann wieder Künstler gekommen sind, die gesagt haben, nee, wir müssen auf Bühnen irgendwas liefern. Und wenn heute Künstler erstmal nur dazu da sind, dass der Drop kommt und dass dann die Crowd durchdreht und alle das nur das Anzählen machen, dann ist es ja auch, es fällt mir auch so auf Festivals auf, wenn das so 20 Mal passiert, dann ist es ein recht einfacher Move, um das Publikum ein Gefühl von, ey, das war eine krasse Show zu geben. Auch das wird sich weiterentwickeln. und auch da wird das nächste Mal der Performer irgendwie mehr machen müssen. Und dann,
aber, ja, ich weiß, was du meinst mit dem Mehrmachen, aber gleichzeitig, also sich überhaupt mal was überlegen, nämlich vielleicht mal auch in eine Selbstanalyse zu gehen und sich zu fragen, brauche ich mehr oder bin ich ein MC und kann das im Grunde, es ist egal, so was ich zu Sammy, ne, was du ja genauso siehst, den kannst du überall hinstellen und es ist einfach immer... Das ist vielleicht auch das, was Savage mit so einem Titel wie Aura oder so meinte. Das ist bei Sammy, der braucht ja nicht mal rappen, der braucht ja nur irgendwo zu stehen.
Ja, und genau.
Verstehst du, das ist Ausstrahlung und so. Und wenn du nicht dieses, wenn du das so nicht hast als Künstler, und dann musst du ja einfach auch so selbst ehrlich zu dir sein, das bin ich nicht. Und dann musst du dir tatsächlich was anderes überlegen, weil Sammy muss sich eigentlich gar nichts überlegen.
Nee, aber der Vergleich ist auch insofern ein bisschen unfair, weil der Typ hat 20 Jahre lang Bühnenerfahrung und der hat auch, als er ein Jahr Bühnenerfahrung hatte, hat er nicht so souverän auf einer Bühne gestanden, wie er das jetzt tut. Ich durfte mit ihm zu einer Projektreise nach Uganda letztes oder vorletztes Jahr fahren, wo wir dann am Ende auch so ein kleines Konzert im Rahmen von Viva Con Agua, wo wir dann auch ein kleines Konzert in so einer kleinen Location gab es da. So, und da waren plus eine Performance in einem Radiosender. Und da waren vielleicht nur 100, 200 Leute. Ne? Und davon haben die Hälfte oder wahrscheinlich 2/3 seine Sprache nicht mal gesprochen.
Ja.
Und trotzdem schafft er es halt durch seine Performance-Art, wie er sich hinstellt, wie er auf die Bühne geht, 2 Schritte nach vorne, großer Typ, die Stimme so, hat das Publikum halt
an
sich gerissen. Aber das ist auch unfair. Das können wir auch heute von dem, keine Ahnung, 19-jährigen Rapper gar nicht erwarten.
Aber das verlange ich nicht von dem 19-jährigen Rapper. Alles, was ich verlangen würde, wäre, dass er sagt, ey, das bin ich nicht. Was kann ich jetzt anders machen, um trotzdem zu unterhalten, Energiefluss zu generieren?
Genau,
weil
das.
Ich bin ja zum Beispiel jemand, der Stadionkonzerte auch nicht mag. Also eigentlich mag ich gar nichts. Aber das stimmt nicht, aber da schließt sich sozusagen der Kreis. Aber bei Stadionkonzerten habe ich zum Beispiel andere Probleme, dass ich häufig ein bisschen genervt bin, dass ich halt, weißt du, du sitzt dann von der Bühne irgendwie relativ weit weg. Selbst wenn du nah an der Bühne bist, bist du weit weg.
Ich habe mein Herbert Grönemeyer-Konzert geguckt in der hier Fußballarena da. Damals hieß sie noch AOL-Arena. Ey, das waren...
Hier in Hamburg?
Ich war...
Digga, da war ich auch.
300 Meter von der Bühne entfernt oder so. Alter Schwede.
Aber es war egal.
Nein!
Krass, weil ich wollte von dem Konzert auch erzählen. Also du fandest es nicht so gut?
Na, ich fand's gut, aber es war so, ich sehe halt gar nichts. So, ich bin halt so weit weg von der Musik und vom Entertainment. Plus, dass das Publikum halt auf einem Grönemeyer-Konzert eigentlich auch nur steht. Aber ich bin gespannt, was du daran geil fandest. Jetzt überraschte mich.
Weil das ist nämlich genau das Ding. In derselben Arena hast du da auch Jay-Z gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Okay, also Jay-Z in Hamburg in derselben
Arena. Moment. Ich rede nicht von der Halle, ich rede vom Stadion, ne?
Ja, die heißt jetzt, glaube ich, Colorline Arena oder so.
Nee, ich rede vom Volksparkstadion.
Volksparkstadion, okay.
Ja, den Fußballstadion. Da habe ich Herbert Grönemeyer gesehen mit 300 Meter Entfernung. Das Konzert von Jay-Z in der Colorline oder jetzt, wie sie jetzt heißt, Arena, das habe ich, Barclaycard Arena heißt jetzt, glaube ich, ne? Das habe ich auch gesehen, ja. Aber es sind zwei verschiedene Locations, nur dass wir das auseinanderhalten.
Okay, ich habe beide Acts in dieser, wie immer die jetzt auch heißt, Color oder Barclay oder egal, in derselben Halle habe ich Jay-Z und Grönemeyer gesehen.
Okay, krass.
Und Jay-Z hat mich zu Tode gelangweilt. Die haben sich was überlegt mit Light-Show. Es wirkte manchmal so ein bisschen, als wäre da so eine Art UFO. Du hattest Timbaland, der dann in der Mitte der Show nochmal so ein Hey, das ist Timbaland, applaudiert ihr mal. Ich glaube, die Hälfte des Publikums oder mehr wussten gar nicht, ja egal, wir applaudieren jetzt mal. Und der saß am Keyboard und hatte halt live dann einen Beat programmiert und so ein Kram. Das war dann für mich die unterhaltsamste Stelle. Der Rest wäre so gewesen, okay, mit Lightshow ist nach 5 Minuten für mich hat sich das erledigt. Da kann man dann für mich nicht mehr so viel rausholen. Und dann die besten Bilder waren halt die Kameraleute für die Video-Wall gemacht haben. Und ich habe eigentlich nur auf die Video-Wall geguckt und habe mich halt gefragt, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Ich könnte das ja auch zu Hause im Fernsehen gucken. So, und bei Grönemeyer in derselben Arena, ich weiß nicht mal, ob es eine Video-Wall gab, weil ich die ganze Zeit auf Herbert war, weil der nämlich genau wieder dieses Duracell-mäßige Energiemännchen ist, das so krass über die Bühne gefegt ist, dass ich, und der hatte so viel Spaß, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, was mich, glaube ich, abhält, Shows gut zu finden. Wenn ich nämlich den Eindruck habe, dass der Künstler eigentlich nicht so richtig Spaß hat, sondern das mehr so, ja, das ist halt jetzt mein Job, ich mache das jetzt halt hier und ich hoffe, ihr habt Spaß, aber wenn ich, und bei Herbert, bei Sammy, bei allen, die ich geil finde, live, Casper, Materia, alles so, die haben unglaublichen Bock, live zu spielen und diese Energie spritzt und sprüht aus diesen Leuten heraus und Herbert Grönemeyer ist halt so über die Bühne gefegt und ich finde, das ist ja nicht meine Lieblingsmusik. Ja, ich würde mal behaupten, 2/3 des Konzerts hat mich musikalisch nicht interessiert oder abgeholt. War aber auch vollkommen egal, weil ich habe zugeschaut, wie dieser Mann auf der Bühne explodiert mit seinem Publikum zusammen. Und das macht mir Freude. Ich glaube, simpel runtergebrochen, dabei jemandem zuzuschauen, wie er Freude daran hat, anderen Freude zu machen, macht mir Freude. Ich glaube, das ist es einfach.
Das ist eine sehr geile Essenz, ehrlich gesagt, jetzt schon von davon, was gute Konzerte ausmacht. Denn ich habe ein ähnliches Grönemeyer-Erlebnis mal in Bochum gehabt. Ich hatte das Glück, dass ich Herbert Grönemeyer in Bochum im Ruhrstadion, wie der Tempel da jetzt heißt, mal performen gucken durfte. Und es gibt mal ein paar Lieder, die ich von Herbert Grönemeyer gut finde. Ich bin auch mehr Grönemeyer als Westernhagen auf jeden Fall. Aber
ja, es gibt so ein paar Dinger, die sind schon nice, auf jeden Fall. Aber
und da ist es gibt diese Hymne von dem Bochum, ne, für die Stadt und für die, und wenn du also ich stand da und er performte, glaube ich, insgesamt 2 oder 3 Mal, ich meine, es ist Bochum, es ist Heimspiel und sowas alles, aber die Art und Weise, wie er es getan hat, wie er mit dem Publikum quasi orchestral diese Performance vorbereitet hat und so, war so krass beeindruckend, dass auch wenn es nicht meine Musik gewesen wäre, es klar zu den Dingen gehört hat, von denen ich gesagt habe, okay, das muss man mal gesehen haben, genau wie mein Vater ein großer Rolling Stones Fan ist und ich in meinem Leben bestimmt schon auf 10, 15 Rolling Stones Konzerten war, ohne dass die Musik jetzt per se, also ich bin jetzt kein Rocker, aber natürlich automatisch durch die Sozialisierung bin ich auch, dann kenne ich sehr viel Musik und mag das sehr gerne und die Performance Art von einem, ich war auch auf dem letzten Konzert im Stadtpark von einem Keith Richards oder von einem Mick Jagger mit 75
Alter,
Jahren.
Mick Jagger ist auch genau so eine Batterie.
Ja, genau. So mit 75 Jahren den Typen da so rumzuhampeln, so genau wie ich den auch schon vor 30 Jahren in Hannover auf der Bühne habe rumhampeln sehen. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, das ist das, was Konzerte am Ende auch groß macht oder eben nicht. Und wenn der Künstler nicht kapiert, dass er, wenn er Kunst macht, auch an Live und an Performance denken muss, dann wird er auch nie ein großer Künstler.
Also das ist ja auch so ein Punkt, dass du hast halt Rapper, die sehr gut im Studio funktionieren, die brillante Musik machen, die ich wirklich verehre, bewundere und wo ich mich so in den, nicht mal in den Staub schmeißen muss, sondern ich bin im Staub die ganze Zeit. Also ich komme da gar nicht aus dem Staub heraus, weil die so groß sind für mich, ja.
Ja.
Und die können dann aber live nichts. Und dasselbe gibt es auch andersrum. Das ist für mich so ein bisschen das Phänomen Freestyler. Vielleicht erklärt das tatsächlich ein bisschen das Phänomen Freestyler, weil viele geile Freestyler oder Bühnenrapper haben ja diesen Sprung hin zum Recording-Artist nicht so gut hingekriegt. Irgendwie, die meisten Freestyler, die ich kenne, haben Platten gemacht, die eher uninteressant sind. Und vielleicht ist das so ein Punkt, das sind dann halt live krasse Menschen, die krass überzeugen können, aber die kriegen diese Energie nicht in so eine kleine Kabine mit einem Mikro. Und dann gibt's halt Leute, die beides können. Und wenn nicht, wie gesagt, das Schöne ist, dass man, ich glaube, wenn du in der Booth nichts hinkriegst, dann kannst du das auch nicht reparieren oder so. Du kannst dir nicht so viel ausdenken, dass du das retten kannst. Aber live kann man halt, du kannst dich ja selber gerne in die Mitte stellen. Ich habe ja auch Konzerte gesehen, wo sich der Künstler einfach nur auf einen Stuhl gesetzt hat. Und es waren trotzdem krass beeindruckende Konzerte. Der hat eigentlich gar nichts gemacht, außer auf dem Stuhl spielen. Aber es war einfach, man kann Energien auch anders erzeugen. Aber ich glaube, und ich komme da leider auch vielleicht zu oft drauf zurück, aber ich glaube, in Deutschland ist das zum einen nicht so stark vorhanden. Also andere Dinge als Inspiration zu haben. Und man müsste eventuell mehr Konzerte kleinerer Natur im Ausland mal gucken, weil ich glaube, da fehlt es einfach an Vorbildern.
Das ist mir fast schon ein bisschen unangenehm, aber ich kann jetzt hier schon wieder so ein kleines bisschen rumprotzen. Aber diese Möglichkeit, die ich in den letzten Jahren hatte, dass ich viel auf internationalen Festivals unterwegs sein durfte, ist halt, was diesen Punkt angeht, halt der Hammer. Also ich bin seit 20 Jahren auf dem Hip-Hop-Camp. Da geht es dann nicht wirklich vielleicht um die Performance der Rap-Künstler aus anderen Ländern, sondern auch mehr um Energie, die sie schaffen aufzubauen, auch über Sprachbarrieren. Aber so Festivals wie Roskilde oder diese Showcase-Festivals, auf denen ich vielen unterwegs bin, oder aber vor allen Dingen auch sowas wie das Sziget Festival in Budapest, wo verschiedenste Performance-Künstler auf verschiedensten Bühnen Publikum erobern müssen, weil sie nicht wissen, wie viele sind hier eigentlich? Wie viele sprechen eigentlich meine Sprache? Was machen die? Und wie die das machen, das ist schon krass. So, ich hab auch mal da wieder Materi auf dem Sziget gesehen, aber der ist dann halt No-Brainer, auch da schon gewesen. Aber letztes Jahr zum Beispiel so ein Jungen, der hieß Lord Esperanza, den ich dann auch auf meine Back-to-Tape-Tour mit eingeladen habe, den ich in Paris besucht habe. Rapper aus Paris, der einfach innerhalb von kürzester Zeit geschafft hat, auf so einer Europa-Stage, wo du gemerkt hast, dass das Publikum zur Hälfte waren sie seinetwegen da, die andere Hälfte war da, weil sie ihn mal kennenlernen wollte. Und auf einmal, so sah das Publikum auch am Anfang aus und am Ende war es ein riesengroßer Moshpit. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, weil du gemerkt hast, okay, wenn der Typ auf der Bühne merkt, okay, ich muss mich jetzt hier richtig anstrengen, ich muss dieses Publikum gewinnen, dann gewinnt er das Publikum. Wenn ich mich aber auf die Bühne stelle und am Ende noch mit 4 Backups und wir laufen nach links und rechts und performen unsere Songs runter und Hamburg, was geht ab und so und das war's.
Berlin,
seid ihr gut drauf, dann kriegst du es nicht hin. Und ich glaube, pass mal auf, das ist vielleicht die letzte Essenz und da vielleicht etwas, was man gar nicht so, vielleicht fällt dir noch was dazu ein, aber ich glaube, das ist der letzte Punkt, der mir so ein bisschen auffällt. Das Bewusstsein darüber, doch du hast das vorhin schon gesagt, glaube ich, dass das Ego des Künstlers, das ja riesengroß sein muss, damit er klar ist, dass er der Größte ist, muss an dieser einen Stelle, muss es überwunden werden, um dass der Künstler in einen Modus schaltet, dass er sich darum bemüht, dass die Menschen ihn feiern. Und das schafft im Zweifel sogar, da geht es nicht mal darum, dass man sich irgendwie hinknien oder zum Affen machen muss, das schafft zum Beispiel selbst auch ein Shindy. Ich glaube, da waren wir auch zusammen auf dieser Tour vor 2-3 Jahren, als er im
Grünspan krassen Bildschirm.
Im Docks in Hamburg gespielt hat, glaube ich, total minimiert. Das berühmte viel zu viele Licht, das du beschrieben hast, es war einfach nur hell, es hat geblendet, er stand in der Mitte, es war alles recht dunkel, es war sehr minimal und trotzdem hast du ihm angemerkt, dass er versucht hat, diesem Publikum eine Show zu liefern. und nicht einfach nur sich wild einen runter zu performen. Und das ist der Unterschied. Das ist dieser kleine Schritt, den du machen musst, damit du wirklich Künstler und auch Konzertkünstler wirst.
Ich finde, das bringt es wunderbar perfekt auf den Punkt. Das ist genau die Sache, dass man als Künstler eben begreifen muss, was ist deine Funktion und deine Rolle. Und wenn die dir nicht passt, dann ist ja okay, aber dann mach's doch nicht.
So, ja, dann sei dir bewusst, dass du kein großer Künstler wirst.
Ja, zum Beispiel. Oder also, boah, das ist jetzt, ne, das ist schon schön nochmal in die Fresse geboxt, aber man kann ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder überleg dir, wer die Leisten mitbringen kann, die anderen.
Aber dann schließen wir mit einer Frage, Falk.
Ja.
Was war denn das geilste Konzert, auf dem du je warst?
Das geilste Konzert, was ich je gesehen habe?
Ja.
Da gibt's viele. Und ich hasse ja solche Fragen, ganz ehrlich, ne? Ich kann ja immer mit sowas, was war das Beste, wer ist der beste Rapper, das beste Album? Und dann denke ich immer so, oh, Digga, wenn du wüsstest, aus was für Massen soll ich denn sowas rausziehen? Das ist voll anstrengend und schwierig für mich. Also,
ihr müsst euch ihr müsst euch vorstellen, wie schön das ist, dass Falk und ich uns dieses Format überlegt haben. Und die erste Reaktion von ihm, als er wusste, wir stellen uns am Anfang immer eine Frage, war, ja, gute Idee. Und dann wurde ihm klar, scheiße, ich muss ja auch jede zweite Frage immer beantworten. Und genauso schließen wir jetzt diese Folge.
Ja, du genießt es ja auch, mich zu quälen, aber alles gut. Also ich kann mal so sagen, geht zu jedem Konzert, wenn ihr die Möglichkeit habt, Busta Rhymes zu sehen. Osaka Monorail, eine japanische Funkband, die in perfekter Art und Weise es schafft, eine 60er Jahre James Brown Revue auf die Bühne zu bringen, mit einer ganzen Band, die zusammen mit ihren Instrumenten Choreos machen und so. Chefboss, hast du gesagt, da kann man auch immer hingehen und hat immer Freude. Viele andere Namen haben wir heute auch schon genannt. Und ansonsten, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch viele Konzerte gesehen, wo ich den Künstlernamen nicht mehr 100% auf der Pfanne hätte, die aber trotzdem Spaß oder ihr wisst, was ich sagen wollte. Stromae zum Beispiel habe ich eine sehr, sehr gute Live-Show gesehen. Der hat sich echt was einfallen lassen. Das war gar nicht so weit weg von der Shindy-Show mit den riesigen Bildschirmen, aber er hat sie anders benutzt. Also er hat mit ihnen interagiert, da wurden Sachen drauf gezeigt und er hat dann, das war so ein bisschen wie Theater. Vielleicht sollten Rapper auch sich mehr Theaterstücke nochmal angucken, um zu gucken, wie man mit einer Bühne, wie man die inszenieren und bearbeiten kann.
Ich habe sogar noch einen kleinen eigenen Input, den man da mitnehmen kann. Denn wenn du Künstler bist, also wir reden jetzt ja von den Leuten, die Konzerte gemacht haben und sich was angucken, aber wenn du selber Künstler bist und der Meinung bist, du möchtest gerne die großen Bühnen spielen, dann denk an die großen Bühnen, wenn du die kleinen Bühnen spielst. Und da kann ich immer wieder, und deswegen habe ich sie mir gerade nochmal rausgesucht, hervorragend Curse aus 10 Rap-Gesetze zitieren, der da zwar von Freestyle rappt, aber das gilt auch für eine ganz normale Rap-Performance. Und ich zitiere, beim Freestyle muss man üben und Bühne trennen, lieber 10 Sätze, die brennen, als 10 Minuten verschwenden. Denn das Publikum ist mega abgeturnt, wenn du nicht burnst, gib das Mic ab, sag Peace und mach sie platt, wenn du returnst. Darum geht's und um nichts anderes.
Super. Stimmt. Perfekt.
Ja, oder? Danke. Das war Rap ist Kampfsport.
Das war Rap ist Kampfsport. Wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Ja.
Mit einem neuen Thema, das wir noch nicht verraten.
Und ihr Leute, macht euch mal Gedanken darüber, was wirklich eine geile Rap-Show war, auf der ihr wart. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt ihr uns das.
Gerne. Und vielleicht so ein bisschen ein, zwei, warum? Also was ist es? Ist es jetzt echt die Performance auf der Bühne? Hängt es von dem ab? Oder ist es auch, keine Ahnung, euer Freundeskreis? Oder in wie vielen Moshpits warst du eigentlich schon?
Einem.
Warum?
Aus Versehen. Auch auf dem Siget Festival war ich auf irgendeinem Konzert und bin mit jemandem unterwegs gewesen und der wollte recht rein in die Masse, wo ich nie so Bock drauf habe und auf einmal stand ich mittendrin. Es war ein bisschen unangenehm, habe ich mich rausgebracht.
Aber die Frage war eher gemeint, warum so wenig?
Ja, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich bin der ignoranteste Konzertgänger auf der Welt, Alter. Du erzählst was davon, du hast Konzerte. Ich bin der Typ, der hinter dem Typen in der letzten Reihe steht.
Also ich gebe ja zu, da stehe ich ja heute auch meistens.
Ja, genau, aber ich stehe noch hinter dir.
Aber
Ich bin der Typ, dem du den Blick versperrst, weil du kurz vor der Wand stehst und du dich gar nicht vorstellen kannst, dass noch einer hinten an der Wand gelehnt steht.
Ich achte darauf, dass die Menschen, ich schiebe auch schon mal kleinere Personen vor mich, damit die besser sehen können.
Ja, mich hast du nur wegen dem schwarzen Kapuzenpulli, hast du mich nicht entdeckt.
Aber also Moshpits sind schon geil. Ich habe sie früh kennengelernt auf Punkkonzerten, habe dann irgendwann gelernt, wie man halbwegs heil da rauskommt, ohne komplett. Bin aber auch, ich habe auch schon verdrehte Knie und musste, Alter, einmal bei House of Pain, Alter, bin ich wirklich Knie verdreht und wenn mich ein Kumpel nicht rausgezogen hätte, aus der Seite irgendwie, ich habe echt gedacht, jetzt ist alles vorbei, Alter.
House of Pain, 1992, große Freiheit?
Ja.
Ist das dein Scheiß Ernst? Dicky,
pass auf, ich habe die in Hannover gesehen, da waren die wahrscheinlich einen Tag vorher, aber ja.
Achso, du warst nicht in Hamburg auf dem Konzert?
Die Tour. Nee, aber es ist dieselbe Tour gewesen. Oder Moment, war das die Tour mit Helmet?
Ja. Nee, warte mal, weiß ich nicht.
Ja, das ist dieselbe Tour.
Ja?
Ja. Zum Judgment Night Sampler.
Ich stelle mir nur gerade vor, dass das der Moment gewesen wäre, à la Butterfly-Effekt oder was auch immer, in dem wir beide in dem gleichen, dann war ich nämlich doch schon mal in einem Moshpit, in dem gleichen Moshpit oder in der gleichen Crowd gestanden hätten, weil es nämlich übrigens das einzige Konzert in meinem Leben, wo ich einen Künstler auf Händen getragen habe. Das ist das einzige Mal in meinem Leben.
Wen denn jetzt dann? Everlast oder was?
Ja, genau. Everlast auf Händen durchs Publikum mitgetragen. So das einzige Mal in meinem verdammten Leben mit 15 Jahren. Und danach habe ich gemerkt, nee, ist mir zu anstrengend. Scheiß drauf, ich gehe in die letzte Reihe.
Pass auf, jetzt müssen wir noch so ein paar geile Momente rausballern. Einer meiner Lieblingssequenzen war, wo jemand, ich war früher viel auf Hardcore- und Punk-Konzerten, weil es einfach keine Rap-Konzerte gab und man musste ja irgendwo hingehen. Und eine meiner Lieblingskonzerte war, glaube ich, Mucky Pup und jemand will Stage-Diven und das Publikum so, ja, mach! Und dann läuft er an, kommt und das Publikum macht so ein Circle, als wäre jetzt ein Breakdance-Wettbewerb angesagt und ich habe so richtig gehört, wie der auf den Beton aufgeht. Es war so ein dumpfer Schlag, Alter.
Ja.
Und also es tut mir natürlich auch leid, aber ich musste so lachen. Das war so crazy. Also da frage ich mich im Übrigen, also wenn wir nochmal kurz ein Moshpit ist ja nochmal was anderes als jetzt zum Beispiel bei House of Pain war das auch kein richtiger Moshpit, sondern es war eigentlich Jump. Ja,
den
Song und alle sind gesprungen. Und ich meine, Fettes Brot hatte einen Sprungsong und das war das Thema auf Konzerten. Irgendwann wurde das abgelöst durch diesen Katzenwinkarm. Ja, und es gab eben diese Phase, wo eigentlich also dieser Moshpit-Drop und so, das ist ja auch erst gefühlt seit 10 Jahren so. Es gab so eine Phase, wo man nicht mehr als rumstehen und Arm wackeln gemacht hat. Und ich habe mich gefragt, ab wann und warum ist eigentlich dieses Jump-Bedürfnis verloren gegangen? Hast du da irgendwann war das uncool oder gab es einfach keine Songs mehr dafür? Oder?
Es gab keine Songs mehr dafür.
Aber warum hat das kein Künstler aufgegriffen? Ich verstehe das nicht. Dieses Jump-Ding war ein ganz eigenes Hip-Hop-Ding, behaupte ich jetzt mal.
Ja,
weil Moshpit war halt Rock und...
Ich ertappe mich heute dabei, noch wenn ich auf irgendeiner Party vornehmlich irgendwo im Ausland bin, wo mich keine Leute kennen, irgendwo in irgendwelchen Clubs und auch immer da wird House of Pain Jump irgendwann gespielt und ertappe ich mich immer noch dabei, dass ich wie ein Idiot rumhüpfe.
Toll.
Das ist krass. So, ja, und du
hast
recht.
Aber warum, ich verstehe, das ist so eine Sache, die habe ich nicht so verstanden. Hat das was damit zu tun, dass das Tempo zurückgegangen ist oder so? Aber irgendwann ist dieses Jump-Element ist verloren gegangen.
Ich habe zum Beispiel gerade für mich wieder Naughty by Nature entdeckt und höre sehr viel über diese Hausgeräte bei uns im Haus von einem Produkt, das ich hier nicht erwähnen möchte. Höre sehr viel Naughty by Nature-Playlisten gerade durch und merke dabei, wie geil die Mucke zum Feiern und Tanzen und auch auf Konzert gewesen sein muss und so. Ich habe, glaube ich, nur einmal live gesehen. So, das ist schon, aber alles ein anderer Rhythmus. Und ich glaube deswegen, der Trap, der funktioniert halt nur auf der 4 und dann geht's los und so.
Also ich glaube nicht, dass die Zeit des Trap vorbei ist, aber ich glaube, dass sie ergänzt werden wird, weil Jan Delay, ich musste mich ein bisschen mit den aktuelleren Entwicklungen aus London und so auseinandersetzen. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, also tempomäßig werden wir jetzt eventuell ist eine These, aber werden wir jetzt verstärkt wahrscheinlich auf 100 BPM landen. Das ist ungefähr 10 BPM schneller als der 90er Jahre, der durchschnittliche 90er Jahre Rap. Es ist aber auch 10 bis 20 BPM langsamer als jetzt, wie man sich zu Trap bewegt. Und Jan Delay findet diese Sachen, die da in englischen Clubs gerade stattfindet, sehr spannend und möchte seine nächste Jan Delay-Platte in diesen Stilistiken einordnen, also moderne Clubmusik. Und das ist so ein bisschen, also es ist von der Klangästhetik noch Trap, weil es 808 und Synthesizer-Sounds hat, aber das Tempo ist jetzt ein anderes. Und dazu kommen dann eben ja auch andere Tänze dann wieder. Also da passiert gerade was, die nächsten 10 Jahre werden wieder spannend und eventuell kommt ja dann auch irgendwo ein Jump. Also die springen ja auch schon beim Drop und so, aber es kann sein, dass es ein Comeback gibt. Schauen wir mal.
Ja, ganz spannend. Ganz spannend. Mal gucken, was da so passiert.
So, jetzt haben wir es doch noch lang gezogen mit dem ganzen Anekdotengeschissel, aber macht nichts.
Nee, ich hatte auch noch mehr Anekdoten, an die ich gerade nachgedacht habe.
Ich auch.
Aber die holen
die
wir vielleicht an anderer Stelle mal nach. Ja, so, dann wäre das jetzt zu lang.
Ja, Mann.
Habe ich noch eine zum Schluss?
Cool.
Ich hatte vorhin noch eine.
Ja?
Ach ja, die noch ein anderes Thema. Wir könnten mal eine Folge über Backstages machen. Denn ich war mal auf dem Cypress Hill Konzert Anfang der 90er und mit einem entfernten Kollegen und seiner Freundin und seiner damaligen noch Freundin. Und das Konzert hat 35 Minuten gedauert mit extrem, es war die zweite Cypress Hill Tour, mit extrem gelangweilten Performances. Und auf einmal waren 20 Mädels weniger in den vorderen Reihen und die Freunde standen da alle alleine rum, inklusive meinem Kollegen von damals. Und wir sind dann alleine nach Hause. Es war ein sehr trauriger Abend.
Das erinnert mich an dieses selbe House of Pain Konzert. Ich war da, ich war da nicht alleine, ich hatte eine Begleitung dabei und diese Begleitung hatte irgendwann plötzlich so einen Backstage-Pass in der Hand. Und ich so, wo hast du den denn her? Ja, da ist so ein Typ gekommen, hat mich auf Englisch angequatscht und hat mir den Backstage-Pass gegeben. Ich so, warum? Ich muss zugeben, ich war damals vielleicht noch etwas naiv. Und sie so, ja, hier nimm du den. Ich so, das kann ich nicht machen, du hast den doch bekommen. Ja, aber mir ist das doch egal und mich interessiert das ja nicht so sehr. Ja, ich muss da nicht hin. Und du bist so ein Fan von dieser Band und so, nimm den und geh doch Backstage. Und ich so in dieser vollkommenen idiotischen Naivität, ja, na klar, kein Problem. Und dann habe ich mir den so aufgeklebt und will so ins Backstage und ich komme nicht rein. Nee, du kommst hier nicht rein. Warum nicht? Ja, du hast keinen Zugang. Ich so, ja, aber hier steht doch Access All Areas und so. Wieso? Nee. Und neben mir so eine hübsche Frau nach der anderen wurde da reingeschleust und ich so, aber wieso dürfen die denn rein? Die haben noch denselben Sticker wie ich. Also ihr merkt, ich hatte gewisse Gehirnschranken, was sowas betraf, Motivationslagen. Ich bin da doch erst erwachsen geworden hinterher. Ja, das ist in einem Wort zusammengefasst. Was war K1 für Bushido auf vielen Konzerten? Weißt du noch seinen Titel?
Nee.
Ich glaube, er wurde tatsächlich Bitch-Beauftragter genannt und hat eben
unangenehm.
Backstage-Pässe, sehr unangenehm, hat dann Backstage-Pässe verteilt. Und da sind sie dann eben nur nicht die Einzigen und ich war der Trottel, der es nicht kapiert hat. Erst später.
Ja, okay. Ist auf jeden Fall, oh Gott, das Fass möchte ich nicht aufmachen, was ich da alles in meinem Leben erlebt habe.
Schlimm.
Machen wir zu, wir bleiben bei den Konzerten vor der Bühne und jetzt aber endgültig. Danke, dass ihr dabei gewesen wart. Ich hoffe, ihr habt genauso wie wir auch einen Trigger darauf gekriegt und freut euch darauf, wenn es irgendwann wieder soweit ist, dass wir Konzerte gucken dürfen. Denn das müssen wir ja nochmal sagen, dass es im Moment nicht möglich ist und dass es auch gut so ist, dass es nicht möglich ist. Aber irgendwann wird wieder der Tag kommen, wo ihr auf Konzerten seid und wenn ihr dann in dieser Halle oder auf dieser Konzertveranstaltung in die hintersten Reihen geht, dann könnt ihr Falk und mich da sehen.
Und genau.
Könnt ihr,
Nico
könnt ihr
steht
erzählen,
hinter mir und ich. Genau, Nico ja, steht genau. hinter mir und ich finde das Konzert, ich als Konzerthasser freue mich auch wieder auf Konzerte. Auf die guten.
Genau. Auf die guten Gespräche mit den Mischern darüber, warum der Sound so scheiße ist.
Okay. Noch eine abschließende Story.
Ja, komm, der Mischer ist ein Rocker und interessiert sich nur für Bier und der Freestyle ist ein Diss an die Fanta 4.
Okay, jetzt pass auf, jetzt hast du noch eine zweite getriggert. Die zweite ist kurz und schnell. Ich schubse den Rockmischer in einem Hamelner Jugendzentrum weg von der Konsole, um STF zu mischen und mehr Bass reinzudrehen. Und nach ungefähr 5 bis 10 Minuten geht alles aus. Der Rockmischer ist etwas aufgeregt, läuft nach hinten in einem Raum, kommt zurück und sagt zu mir, du hast die Steckdose geschmolzen. Dann habe ich gesagt, naja, nein, es war nicht ich, sondern es ist der Bass von STF, der Steckdosen in Jugendzentren schmilzt. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte mit einem Mischer, KRS-One, steht auf der Bühne, also hat Vorgruppen, alles war unproblematisch, dann steht KRS auf der Bühne und mault die ganze Zeit den Mischer an. Ey, lauter, der Monitor muss lauter. Dann wird der Monitor irgendwann lauter gemacht, was automatisch sehr schnell zu Rückkopplungen führt. Diese Rückkopplungen führen dazu, dass KRS-One so ganz entsetzt guckt, so, was ist denn das für ein Scheiß hier? Das Publikum auch so, was kann der nicht? Sie gucken so den Mischer, der steht ja im Publikum, gucken den so an, so, ey Digga, kannst du deinen Job nicht? Was ist denn los mit dir so mäßig? Und das zieht sich die ganze Show durch. Und hinterher geht KRS zum Veranstalter und sagt, ey, der Sound war so scheiße, ich will mehr Geld. Und das hat er in jeder Stadt in Deutschland vor 15 Jahren durchgezogen. Einige haben mehr bezahlt, andere nicht. Aber der scheiß Sound wurde dadurch verursacht, dass er die ganze Zeit den Techniker angemault hat und gesagt hat, mach den Monitor lauter. Ja, kann man auch als Business-Taktik offensichtlich machen.
Ja, klingt nach einem Geschäftsmodell auf jeden Fall.
Wow, Alter. So, jetzt aber hier Tschüssikowski.
Ja, genau, das sind schon wieder zu viele weitere Themen, die wir quasi aufgemacht haben. Es können alles noch Folgen werden bei Rap ist Kampfsport. Hört euch die alten an. Sie sind nicht alt, denn sie sind immer noch aktuell, jedes Thema für sich. Und es werden neue kommen. Und darauf freue ich mich hoffentlich genau wie ihr. Bis zum nächsten Mal hier bei Rap ist Kampfsport. Ciao.
Ciao.